Brandlebendig Denken, dein Podcast zur Resilienz der Entwicklung ländlicher Räume und Wissenschaft, die unsere Räume der Zukunft mitgestaltet. Herzlich willkommen bei unserem Podcast Brandlebendig Denken. Ich bin Anna Grepan und ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Regionalwissenschaft am Karlsruher Institut für Technologie. Unser Podcast Brandlebendig Denken entsteht im Rahmen des Projekts Ein Konzept für die Resilienz der ländlichen Räume in Baden-Württemberg. Im Projekt gehen wir der Frage nach, welche Zukünfte die ländlichen Räume hier in Baden-Württemberg haben und überlegen gemeinsam, wie wir brandlebendig denken können. Danke an unseren Kooperationspartner, das Campus Radio Karlsruhe, und natürlich danke für die Förderung an den Kabinettsausschuss Ländlicher Raum unter der Federführung des Ministeriums für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Heute geht es bei uns um ein Praxisbeispiel, das zeigt, wie Resilienz institutionalisiert werden kann, um Gemeinden im ländlichen Raum bei Themen wie Gesundheit oder Bevölkerungsschutz gut aufzustellen. Darum schauen wir zur Schwäbischen Alb, genauer auf den Ostalbkreis, wo aktuell ein sehr spannendes Projekt umgesetzt wird. Das Resilienzzentrum Ostalbkreis ist eine Einrichtung in der Landkreisverwaltung, die sich fachübergreifend darum kümmert, dass sich der Landkreis mit seinen Menschen und Institutionen besser auf mögliche Krisen vorbereiten kann. Dort bekommen Menschen wertvolle Tipps, wie sie sich selbst schützen können und was sie tun können, um krisenfester zu werden. Im Interview in dieser Folge haben wir mit Petra Weber vom Resilienzzentrum Ostalbkreis gesprochen.
Meine Kollegin Agnes Bartmus gibt euch wie immer ein paar Hintergrundinfos.
Bevor Petra Weber sich dem großen Thema Resilienz zuwandt, arbeitete sie viele Jahre als Wasserbauingenieurin mit Schwerpunkt Hochwasserschutz und Deichsanierung. Dabei erwarb sie auch Erfahrungen in der Risikokommunikation und Öffentlichkeitsarbeit und stellte schließlich fest, dass es mehr als einen Deich braucht, um Menschen ausreichend zu schützen. Grundlage für ihr Studium der Katastrophenvorsorge und des Katastrophenmanagements an der Universität Bonn, das sie mit einer Masterarbeit zu Ansätzen einer Strategieentwicklung für ein Resilienzzentrum abschloss. Mit ihrer jetzigen Firma Invo Notfall- und Katastrophenvorsorge GmbH und dem Landkreis Ostalbkreis entwickelte sie später ein Konzept für ein Resilienzzentrum auf Landkreisebene, das heute als Förderprojekt umgesetzt wird. Übergeordnetes Ziel dieses Resilienzzentrums Ostalbkreis ist, klar, die Steigerung der Resilienz des Kreises. Ganz zentral sind dabei aber auch die Stärkung der Eigenvorsorge und der Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung.
Frau Weber, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Wir beschäftigen uns ja auf wissenschaftlicher und auch praktischer Ebene mit dem Thema Resilienz und das in Bezug auf die ländlichen Räume in Baden-Württemberg. Sie sind bereits nah in der Praxis und planen aktiv Maßnahmen zur Förderung von Resilienz. Das Resilienzzentrum hat das Ziel, den Ostalbkreis und somit ja auch die BürgerInnen gegenüber krisenhaften Ereignissen resilienter, also eben widerstandsfähiger zu machen. Was bedeutet diese Widerstandsfähigkeit für Sie? Können Sie beschreiben, gegen was Sie sich wappnen wollen und in welchen Kategorien Sie da denken?
Ja, was die Widerstandsfähigkeit für mich bedeutet, ist nicht nur das Widersetzen gegen die äußeren Einflüsse und die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes. Das ist ja dieses klassische Bild von Widerstandsfähigkeit oder Resilienz. So wie der Schaumstoffball, den man zusammendrückt und wieder loslässt und der bekommt wieder seine ursprüngliche Form. Sondern die Widerstandskraft ist auch der eigene Einfluss auf die Auswirkungen einer Krise und wie man auch danach besser dastehen kann. Was bedeutet, ich muss mir Gedanken machen, was kann passieren? Wie kann ich mich vorbereiten, damit es mich nicht oder nur vermindert trifft? Und wie kann ich mir selbst helfen, um die Folgen für mich abzumildern? Das Was auf krisenhafte Ereignisse, die die Menschen im Ostalbkreis betreffen können, wie zum Beispiel ein Stromausfall, Starkregen, Stürme und vieles andere mehr natürlich, das sind die klassischen Dinge, die viele Menschen in Deutschland ja auch betreffen. Wir konzentrieren uns in unserem Förderprojekt jetzt eher auf die Handlungsfelder Gesundheit und Bevölkerungsschutz. Das sind natürlich nicht alle Kategorien, die jetzt zum Beispiel das Thema Resilienz betreffen, aber damit ist unserer Meinung nach ein Anfang gemacht. Aber die Grundlage um das Wissen, auf was sich die Menschen vorbereiten sollen, das ist natürlich einerseits die Erfahrung im Ostalbkreis, was ist eigentlich hier schon alles passiert. Andererseits ist aber der Blick in die Zukunft und auch der Blick auf die ganzen Wandelprozesse, die jetzt auf einen zukommen, genauso wichtig. Also nicht nur der Blick auf das Was, sondern auch auf wen trifft dein Ereignis? Das ist enorm wichtig. Der demografische Wandel alleine, der wird schon dafür sorgen, dass die Anzahl der Menschen, die einen besonderen Unterstützungsbedarf haben, in einigen Jahren ja wesentlich höher sein wird. Und darauf müssen wir uns auch einstellen.
Ja, wir hören es direkt heraus. Ihr Resilienzverständnis ist so breit wie unseres und Sie denken im Querschnitt. Auch wir in unserem Forschungsprojekt achten auf vielerlei Kategorien wie eine stabile Demografie, ökologische Resilienz, also zum Beispiel in Bezug auf klimatische Extremereignisse und auch auf Infrastruktur und Daseinsvorsorge, Sicherheit und so weiter. Bei so einem breiten Katalog an Resilienzthemen bedarf es auch vielfältiger Maßnahmen, um Resilienz im Allgemeinen und speziell in den Teilsystemen zu stärken. Wie sehen die Maßnahmen aus, die Sie jetzt im Rahmen des Resilienzzentrum Ostalbkreis geplant und vielleicht auch schon umgesetzt haben? Können Sie uns da exemplarisch mal ein paar beschreiben?
Natürlich, das kann ich. Und das mache ich am besten anhand unserer vier Ziele, die wir im Resilienzzentrum verfolgen. Das erste Ziel ist die Resilienz-Governance. Das heißt, wir wollen schauen, dass wir auch innerhalb der Landkreisverwaltung Strukturen haben, die die Resilienz fördern. Wir haben mit dem Resilienzzentrum natürlich schon den ersten Schritt gemacht, als organisatorische Einheit, die es bisher auch noch nicht im Landkreis gab. Und das Resilienzzentrum wird auch eingebunden, zum Beispiel in der Entwicklung des Hitzeaktionsplans oder insgesamt bei dem Thema Katastrophenschutz oder, was jetzt demnächst auch stattfinden wird, die Vorbereitung für die nächste Gesundheitskonferenz. Das heißt, innerhalb der Verwaltung spielen wir auf jeden Fall schon mal eine große Rolle. Das zweite Ziel, was wir haben, ist die Vernetzung. Wir wollen halt nicht die üblichen Gruppen zusammenführen, wenn es um ein Thema geht. Zum Beispiel in Bezug auf Bevölkerungsschutz sind es häufig die Blaulichtorganisationen. Wir denken da wirklich sehr, sehr querschnittlich, wie Sie es auch gerade gesagt haben. Und deswegen werden wir untersuchen, welche Netzwerke gibt es schon? Wie können wir die so ergänzen, dass sie noch querschnittlicher werden? Oder können wir vielleicht sogar neue Netzwerke aufbauen? Das nächste Ziel, das dritte, ist die Sensibilisierung der Bevölkerung durch Information. Grundsätzlich gibt es ja schon eine ganze Menge Informationen, die beschreiben, wie man sich besser schützen kann. Nach unserer Erfahrung hat sich aber gezeigt, dass diese Informationen nicht ausreichend in der Bevölkerung ankommen oder zumindest nicht zu einer besseren Eigenvorsorge führen. Diese Vorsorgelücke, so nennen wir die, die möchten wir ganz gerne mit dem Resilienzzentrum schließen. Wir möchten die sozialen Umfelder der Menschen nutzen, wir möchten die aufsuchen, um halt zielgruppengerecht zu informieren und vor allem die Menschen zu motivieren. Und das möchten wir ganz gerne über bestimmte Veranstaltungen machen, wo wir bestimmte Zielgruppen auch einladen, um auch entsprechend auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren, zuzuhören, zu sprechen und ja, dass wir die Menschen auch erreichen. Wir würden ganz gerne eine Anlaufstelle einrichten, ein Resilienzbüro, dass die Bürger wissen, da kann ich hingehen, da bekomme ich die Informationen, wenn ich mich mit irgendetwas auseinandersetzen möchte. Und das Ganze wollen wir auch erstmal als Pop-up-Büro machen, um auszuprobieren, was funktioniert eigentlich, was nehmen die Menschen an, was funktioniert vielleicht nicht so gut. Und mithilfe der ansässigen Hochschulen wollen wir auch neue Formate entwickeln. Wir wollen nicht unbedingt den nächsten Flyer herstellen, der wieder im Papierkorb landet, sondern wir wollen einfach schauen, was könnte die Menschen ansprechen, was könnte das Thema Risiko und Vorsorge interessanter machen. Ja, und zu dem Thema Bildung. Bildung ist natürlich die Voraussetzung für einen selbstverständlichen Umgang mit Risiken. Vor Risiken braucht man keine Angst haben, sondern Risiko kann ja auch Chance bedeuten. Wir fürchten uns ja häufig vor den falschen Gefahren. Also wenn ich daran denke, dass viele Menschen Angst haben vor dem Fliegen, kaum einer Angst hat vor dem Autofahren, aber die Todeszahlen oder die Unfallzahlen sagen ja dann doch schon etwas anderes. Und das hat einfach auch damit etwas zu tun, ob wir selbst steuern, selbst was in der Hand haben. Und je mehr wir aus der Hand geben, desto mehr fürchten wir uns. Und je mehr wir selbst die Fäden in der Hand haben, desto weniger fühlt man sich auch ausgeliefert. Und dieses Wissen darum, das möchten wir ganz gerne, dass das auch von vor allem jungen Menschen erworben wird. Weil je selbstverständlicher der Umgang damit ist, desto selbstverständlicher wird es auch in den Alltag einfach mit eingebunden. Die Schüler sind für uns halt auch eine wichtige Zielgruppe, weil sie das fürs Leben mitnehmen und auch natürlich tolle Multiplikatoren sind. Und als Maßnahmen haben wir da halt auch gedacht, dass wir vor allem Lehreinheiten in Verbindung mit Hochschulen entwickeln, damit zum Beispiel auch in Ausfallstunden spontan sich mit diesem Thema auseinandergesetzt werden kann. Wir wollen schon in die Ausbildung der Lehrkörper einwirken, dass wir da über Praxisprojekte auch die Lehrkörper sensibilisieren, damit die das an ihre Schüler weitergeben. Und ich habe heute noch ein Gespräch geführt mit einer Schule, die auch Podcasts macht. Und da überlegen wir nämlich auch, etwas Tolles zu gestalten. Also wir sind da, denke ich, auf ganz gutem Wege und haben, glaube ich, ganz tolle Maßnahmen. Und ich bin gespannt. Ja, wir sind ja noch am Anfang, aber das wird wahrscheinlich schon eine ganz tolle Angelegenheit.
Im ländlichen Raum gibt es natürlich zivilgesellschaftliche Gruppen, Vereine, Ehrenamtliche, die in vielen Fällen nativ Anliegen verfolgen, welche die Resilienz einer Kommune stärken. Nicht zuletzt sind ja soziale Netzwerke an sich schon für einen gewissen Grad an Resilienz verantwortlich. Wie binden Sie solche Gruppen aktiv in Ihre Strategien, die Resilienz vor Ort zu fördern, ein?
Ja, grundsätzlich ist der Ostalbkreis natürlich wie viele andere ländliche Regionen eine Region, in der das Ehrenamt und die Gemeinschaft extrem stark gelebt werden. Man steht hier definitiv auch im Notfall zusammen, das ist gar keine Frage. Aber wir möchten ganz gerne die vorhandenen Strukturen um das Thema Vorsorge ergänzen. Das heißt, wie mache ich mir im Vorfeld schon Gedanken und nicht erst, wenn die Krise da ist. Und dazu haben wir verschiedene Ideen. Wir werden, wie gesagt, eine Veranstaltung anbieten, in der wir Maßnahmen mit allen Beteiligten gemeinsam entwickeln wollen. Wir wollen also direkt aktive Gruppen ansprechen und dann schauen, wo sind diese Gruppen aktiv, welche Bedürfnisse haben die, und dann entwickeln wir gemeinsam mit denen auch Maßnahmen und versuchen tatsächlich über den Weg der Partizipation auf jeden Fall auch, ja, das Interesse daran zu wecken, dass man nämlich mitmachen kann. Das weitere Beispiel ist, wir möchten ganz gerne Resilienzberater ausbilden. Also diese Resilienzberater sollen Personen sein, die zum Beispiel in Vereinen oder in anderen Gemeinschaften aktiv sind. Die würden wir ganz gerne ausbilden, damit die halt in ihrem eigenen Umfeld sich mit dem Thema Resilienz und Risikovorsorge auseinandersetzen und das dann auch in die Breite tragen, weil wir natürlich als Resilienzzentrum nicht über 300.000 Menschen im Ostalbkreis erreichen können. Aber es ist so ein bisschen ein Schneeballprinzip, aber mit einer guten Idee dahinter. Und ein weiteres gutes Beispiel würde ich ganz gerne noch ergänzen, und zwar, wir wollen mit einer besonders vulnerablen, also verletzlichen Gruppe Maßnahmen der Eigenvorsorge und Selbsthilfefähigkeit entwickeln. Und zwar halt eine Gruppe, die zum Beispiel vielleicht in etwas engeren Miet- oder engeren Wohnverhältnissen wohnt, vielleicht finanziell nicht ganz so optimal aufgestellt ist, vielleicht aber auch die deutsche Sprache nicht als Muttersprache haben und vielleicht deswegen auch einen etwas schlechteren Zugang haben. Und da möchten wir ganz gerne ein Projekt machen, und da denken wir gerade drüber nach, mit der Hochschule hier vor Ort, mit einem Bauverein, mit Quartiersmanagern und vor allem mit den Menschen selbst, die es betrifft, diese Maßnahmen zu entwickeln. Und da werden wir wohl eine Studie machen. Thema, da sind wir gerade noch dabei, in der Vorbereitung, mit welchem Thema wir da ins Rennen gehen wollen. Das könnte allgemein Notfallvorsorge sein. Das heißt, wie gehe ich im Notfall vor, um auch die richtigen Maßnahmen einzuleiten? Oder wie kann ich mich vorbereiten, wenn ein Stromausfall ist? Oder wie schütze ich mich vor Brand, Hitze, Krankheit? Also das entwickeln wir halt tatsächlich gerade. Aber da bin ich auch schon ganz gespannt. Da werden wir jetzt auch in sehr kurzer Zeit die nächsten Gespräche führen.
Resilienz zu stärken ist natürlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und soll auch alle Generationen und sozialen Gruppen einbeziehen. Wie erklären Sie den Menschen vor Ort, was Resilienz bedeutet, und wie bauen Sie Vertrauen auf und wie motivieren Sie eigentlich zum Mitmachen? Also Stichwort Sensibilisierung der Bevölkerung.
Ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung, weil, wie ich das ja auch schon gesagt habe, viele Menschen ein bisschen Hemmungen haben, sich mit dem Thema Risiko auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das ist schon mal der erste Punkt, dass ich versuche zu sagen, dass Risiko tatsächlich eine Chance ist. Es ist nicht nur die Chance, besser vorbereitet zu sein, sondern auch ein Stück weit Gemeinschaft zu pflegen. Aber es ist halt so, Resilienz ist etwas ganz, ganz Persönliches. Es ist jetzt nicht nur die Widerstandskraft, ne, des Einzelnen, wie gesagt, diese Fäden wieder in die Hand zu nehmen. Es ist auch etwas, was einen persönlich betrifft und aber auch die Menschen, die um einen herum sind, die einem lieb und wichtig sind. Das heißt, man lernt etwas für sich, für sein Umfeld, dass ich selbst weiß, ich kann etwas tun und ich kann aktiv sein. Und das sollte eigentlich auch die Motivation der Menschen sein, wieder selbstständig aktiv werden zu können und vor allem keine Angst davor haben zu müssen. Die ganze Vorsorge für einen Krisenfall. Da höre ich ja auch häufig, ja, wie soll ich das denn machen? Und so viel kann ich ja gar nicht bevorraten. Aber man kann das Ganze versuchen, einfach immer wieder in das positive Licht zu rücken. Ich meine, es soll nicht lächerlich sein, aber es ist tatsächlich so, wenn ich meinen Notvorrat an Lebensmitteln und Wasser zu Hause habe, kann ich damit notfalls auch mal eine spontane Gartenparty machen und kann mich daraus bedienen. Ich sollte natürlich am Ende wieder diesen Notvorrat auffüllen, das ist auch ganz klar. Aber alles das, was ich an Vorsorge leiste, ist auch etwas, was positiv sein kann. Es ist nicht nur negativ. Und auch das Thema medizinische Vorsorge, das ist ja nicht nur dann für einen selbst oder für die Familie. Ich hatte selbst vor 2 Wochen den Fall, dass meine Nachbarin mich angerufen hat und sie brauchte Hilfe. Das heißt, ich konnte das, was ich gelernt habe, auch direkt anwenden. Und das schweißt ein Stück weit auch in der Nachbarschaft zusammen. Das Vertrauen, das gewinnt man nicht mal eben so ganz schnell. Also das muss man sich hart erarbeiten, das ist mir auch ganz klar. Ich finde, es ist wichtig, vor allem hinzuschauen, zuzuhören, zu fragen, wo ist der Bedarf bei den Menschen, weil der kann ganz unterschiedlich gelagert sein. Ich kann Angebote machen, auch zu unterstützen, und ich muss die Bedürfnisse wirklich der Menschen berücksichtigen. Die UN-Behindertenrechtskonvention, die hat einen wichtigen Satz geprägt, und das ist auch das, was ich immer ganz gerne verwende. Nicht über uns, ohne uns. Das heißt, die Menschen mitnehmen, Partizipation pflegen und auch leben, und das, denke ich, schafft ein Stück weit Vertrauen.
Ja, danke fürs Erläutern der Herangehensweise. Zuletzt möchte ich noch fragen, was Ihre Vision eigentlich ist. Was wird einen resilienteren Ostalbkreis in ein paar Jahren denn charakterisieren?
Natürlich wünsche ich mir, dass viele Menschen im Ostalbkreis einfach besser auf die nächste Krise vorbereitet sind und dass wir da tatsächlich gestärkt auf große Veränderungen reagieren können, die auch einfach den Ostalbkreis als ländlichen Raum betreffen werden. Dies stärkt und prägt die Gemeinschaft ja auch außerhalb von Krisenzeiten. Aber eigentlich kann ich da als Vision auch kurz sagen, wenn Vorsorge und Resilienz am Stammtisch und im Sandkasten ankommen, dann sollten wir alles erreicht haben.
Es ist wirklich spannend, was im Ostalbkreis alles umgesetzt wird, um die Gemeinden und die Bevölkerung krisensicherer aufzustellen und an einer lebenswerten Zukunft zu arbeiten. Wir denken, der Ostalbkreis zeigt sehr gut, wie durch eine Fülle von verschiedenen Maßnahmen und Netzwerken wirklich zu einer Steigerung der Resilienz beigetragen werden kann. Zudem finden wir, die Zusammenarbeit zwischen Projekt und Bevölkerung zeigt schön, wie viel Engagement in diesem Bereich bereits vorhanden ist, und auch die Feststellung, dass es möglich ist, nach einer überstandenen Krise durchaus besser dazustehen als zuvor, ist ja ein Grundgedanke von Resilienz und, wie mein Eindruck ist, eine treibende Kraft für das Resilienzzentrum Ostalb. Nutzen wir diese Perspektive doch, um uns klarzumachen, dass, wie Frau Weber sagt, Risiken auch Chancen bedeuten können. Das war's auch schon mit unserer Folge zum Resilienzzentrum Ostalbkreis. Weil wir uns sicher sind, das Thema interessiert euch, haben wir wie immer ein paar weiterführende Links zusammengestellt. Doch zuallererst, abonniert diesen Podcast und empfiehlt ihn doch auch gern weiter. Wir freuen uns über viele HörerInnen, die sich für das Thema Resilienz und die Zukunftsfähigkeit von Städten und Gemeinden interessieren. Infos zu unserem Forschungsprojekt, ein Konzept für die Resilienz der ländlichen Räume in Baden-Württemberg, findet ihr auf unserer Projektwebsite www.landlebendigdenken.de. Dort findet ihr auch den Marktplatz der Ideen. Hier haben wir viele Vorschläge für einen resilienten ländlichen Raum zusammengetragen. Schaut doch einfach mal vorbei. In Auftrag gegeben hat unser Projekt das Ministerium für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Infos zum Ministerium findet ihr auf dessen Webseite. An dieser Stelle bedanken wir uns auch noch einmal beim Ministerium für die Förderung dieses Podcasts. Wenn euch das Thema dieser Folge besonders gut gefallen hat, klickt mal rein bei der Website des Resilienzzentrums unter www.resilienzzentrum-ostalbkreis.de. Wer jetzt vielleicht auch weiter gerne Podcasts hört, kann im Programm des Campus Radio Karlsruhe stöbern. Für die Mitarbeit an dieser Folge bedanke ich mich bei meiner Kollegin Agnes Bartmus und selbstverständlich auch bei unserer Interviewgästin Petra Weber. Mein Name ist Anna Krepan und ich freue mich, wenn ihr uns jetzt abonniert und auch noch in die anderen Folgen reinhört.
Landlebendig denken, dein Podcast zur Resilienz, der Entwicklung ländlicher Räume und Wissenschaft, die unsere Räume der Zukunft mitgestaltet.